Weil auch das war am Anfang völlig unklar. Leute wurden einfach krank.
Natürlich, man muss auch immer gucken, was macht das denn mit uns als Gesellschaft? Also wie gehen wir miteinander um? Sind wir solidarisch miteinander?
Da gibt es schon gewisse Parallelen. Wir sehen ja ganz viele noch mittelalterliche Darstellungen, wo die Pest als Todesengel dargestellt wurde, der dann wütet in Städten, ne? in Redewendungen.
Stell dir vor, du stehst auf einem Marktplatz im Mittelalter. Die Stadt wirkt unheimlich still. Die Türen sind verriegelt. Die Fenster verschlossen. Ein Tuch weht im Wind, schwarz, das Zeichen für den Tod. Die Pest ist da. Und dann, Jahrhunderte später, ein ähnliches Bild. Quarantäne, Angst, leere Straßen. Diesmal ist es Cholera. Und heute? Heute sagen wir umgangssprachlich, die Wahl haben zwischen Pest und Cholera. Eine Redewendung, die so beiläufig über die Lippen geht. Dabei liegen ihr zwei der tödlichsten Seuchen der Menschheitsgeschichte zugrunde. Der Satz drückt aus, dass wir uns zwischen zwei sehr unangenehmen Optionen entscheiden müssen. Dass wir uns in einer Situation befinden, in der beide Möglichkeiten negative Konsequenzen haben. Doch ist das wirklich so? Haben Seuchen, und davon gab es und gibt es sehr viele, die Welt nur negativ beeinflusst? Und kann es nicht auch sein, dass wir durch Infektionskrankheiten und vor allem durch deren Bekämpfung auch eine Menge gelernt haben? Städtebaulich, medizinisch oder sogar menschlich? Fest steht, Medizin ist ein dynamisches Geschehen. Und die Geschichte der Seuchen ist eine Geschichte der Welt. Infektionskrankheiten aus den Tropen kommen zu uns, obwohl wir gar nicht unter denselben tropischen Bedingungen leben. Welche Rolle spielt also der Klimawandel? Und wann müssen wir mit der nächsten Epidemie rechnen? Heutige Station: Vivantes Institut für Hygiene und Umweltmedizin. Ich bin Nelly und das ist die zweite Folge der dritten Staffel von Echt krank.
Also mit Pandemie haben wir alle jetzt Erfahrung.
Breaking News. A new coronavirus outbreak is spreading rapidly around the world.
Um das Virus einzudämmen.
Spoiler. Das hier wird keine Corona-Folge. Doch Covid hat uns deutlich vor Augen geführt, wie stark Infektionskrankheiten unsere Welt beeinflussen. Wie eng wir alle plötzlich miteinander verbunden sind. Wir haben es selbst erlebt, wie eine Seuche unser gesamtes Leben auf Trab gehalten hat. Und genau darauf schauen wir heute. Was verändert sich durch solche Krankheiten? Und wann wird eine Epidemie zur Pandemie? Denn so viel vorweg. Eine Seuche bezeichnet eine Infektionskrankheit, die zahlreiche Personen in einer bestimmten Region oder weltweit betrifft. Es geht also immer um Ansteckung, eine schnelle Verbreitung und eine größere Zahl von Betroffenen.
Ich bin Johannes Ziegler, ich bin Facharzt für Innere Medizin und habe den Zusatz Infektiologie und bin bei uns im Vivantes August-Victoria-Klinikum in Schöneberg, leite dort die Ambulanz für Infektionsmedizin. Also eine Epidemie beschreibt eigentlich ein lokal eher begrenztes Geschehen. Und eine Pandemie ist, also das, was wir jetzt alle erlebt haben, ist, wenn das sozusagen eigentlich global auftritt, das ist dann die Pandemie.
Um es nochmal klar zu machen, eine Epidemie, das ist wie ein greller Scheinwerfer, der nur einen kleinen Bereich beleuchtet. Und eine Pandemie, da steht plötzlich die ganze Welt im Licht. Niemand bleibt im Dunkeln. Eine der bekanntesten und tödlichsten Epidemien der letzten Jahre war Ebola. Zwischen 2014 und 2016 verbreitete sich das Virus in Westafrika. Die Lage war dramatisch. Über 11.000 Menschen starben. Die Krankheit war brutal, aber sie blieb weitgehend lokal begrenzt. Und trotzdem. Hier bei uns kaum Thema. Warum eigentlich? Sind solche Ausbrüche zu klein? Zu weit weg? Oder beides? Denn genauso hat sich zu Beginn doch auch Corona angefühlt. Irgendwo da draußen, unwichtig. Bis es plötzlich überall war. Doch bei Ebola blieb dieser große Sprung aus. Warum also hat das Virus nicht den Weg zu uns gefunden? Zumindest nicht in großer Zahl.
Da gibt es eigentlich viele Faktoren. Also bei den Infektionserkrankungen ist es ja meistens so, wir haben natürlich irgendwelche Erreger, meistens Viren, aber auch Bakterien natürlich. In dem Fall von Ebola war das jetzt irgendwie das entsprechende Virus, das eigentlich hauptsächlich so im zentralafrikanischen Raum auftritt grundsätzlich. Und dann kommen eben immer so ein paar Dinge zusammen. Also oft brauchen wir zum Beispiel irgendwelche Überträgerorganismen, also Vektoren nennt man die. Landläufig bekannten sind Mücken. Das Reservoir sind oft wir Menschen. Manchmal sind es aber auch sogenannte Zoonosen, also tierische, eigentlich Erreger tierischen Ursprungs, die das dann den Transfer auf uns Menschen auch schaffen können mit entsprechenden Vektororganismen, also oft mit Mücken zum Beispiel, Stechmücken, und sich dann in uns zumindest genug wohlfühlen, um uns dann auch krank zu machen.
Okay, das ging schnell. Fassen wir kurz zusammen. Ebola ist eine klassische Zoonose. Das Wort kommt aus dem Griechischen Zoon für Lebewesen, Nosos für Krankheit. Das heißt, Ebola ist eine Infektionskrankheit, die zwischen Tier und Mensch übertragen werden kann, in beide Richtungen. Verursacht werden Zoonosen von ganz verschiedenen Erregern, Viren, Bakterien, Parasiten oder auch Pilze. Die Übertragung kann direkt passieren, zum Beispiel durch den Kontakt mit infizierten Tieren. Oder indirekt über Lebensmittel, Wasser oder sogenannte Vektoren, also Überträger wie Zecken oder Mücken. In solchen Fällen werden wir Menschen selbst zum Teil des Systems, als Wirt, der den Erreger aufnimmt und weitergeben kann.
Oft sind wir rein evolutionär gesehen eigentlich ein sogenannter Fehlwirt. Also die Erreger in dem Sinne, die wollen natürlich nichts, aber die wollen auch nicht eigentlich bei uns landen, weil wir eine Sackgasse sind. Aber wir werden unter Umständen trotzdem krank.
Wir Menschen als Sackgasse. Spannend. Ein Erreger schafft also den Sprung vom Tier zum Menschen. Doch dann ist Ende. Keine Weitergabe. Also in etwa so. Halt, stopp, Erreger. Hier geht's nicht weiter.
Also wir sind ja nicht für alle Erreger geeignet, sozusagen. Die Erreger in aller Regel bringen relativ spezifische Anforderungen mit für die Wirte, die Wirtsorganismen, in denen die dann auch replizieren können. Also bei Viren müssen zum Beispiel bestimmte Rezeptoren im Wirtsorganismus da sein, damit das Virus erfolgreich andocken kann sozusagen und replizieren kann. Da die Vektororganismen, die Überträgerorganismen zum Beispiel bei Stechmücken jetzt nicht unbedingt unterscheiden, welches Säugetier sie stechen, ist das nicht immer zielführend für den Erreger.
Okay, der Stechmücke ist es also ziemlich egal, wen sie sticht. Sie ist ja hier sowieso nur der Überträger. Doch der Erreger führt bei unterschiedlichen Lebewesen zu unterschiedlichen Reaktionen.
Manchmal ist er dann sozusagen einfach im falschen Wirt, kann hier uns zwar unter Umständen auch krank machen, aber nicht replizieren oder nicht ordentlich sozusagen sich vermehren und kann dann oft auch gar nicht mehr dann von Vektororganismen wieder aus uns raus auf andere Organismen übertragen werden. Das ist dann sozusagen so ein evolutionärer Unfall. Der nützt dem Erreger dann nichts, aber das heißt trotzdem unter Umständen Krankheitslast in Menschen.
Verstanden. Damit sich eine Epidemie wirklich ausbreiten kann, braucht es ein paar zwingende Zutaten. Fehlen diese, bleibt das Ganze oft eine lokale Sache, ein begrenztes Infektionsgeschehen. Kurz gesagt, der Mensch ist zwar betroffen, ist aber kein guter Überträger und die Infektionskette bricht ab.
Bei uns fehlen oft zum Beispiel schlicht die Vektoren. Wir haben also, gutes Beispiel ist, in Europa hatten wir durchaus auch Malaria früher, also im Mittelalter gut beschrieben. Und dann hat man irgendwann erkannt, das hat irgendwas mit den Stechmücken zu tun, also mit den Gattungen Anopheles, die das verschiedene Arten in Europa übertragen haben. Und dann wurden zum Beispiel Sümpfe trockengelegt. Und dann gab es einfach keine Ausbrüche mehr in den Gegenden oder so gut wie keine, ne? Weil einfach der Überträgerorganismus hat gefehlt. Der war nicht mehr da.
Um Infektionskrankheiten einzudämmen, hilft es oft, die Übertragungskette zu durchbrechen. Das heißt, wenn eine wichtige Variable fehlt oder verändert wird, kann die Krankheit gestoppt werden. Das Beispiel zeigt aber vor allem eins, wie groß der Einfluss der Umwelt ist. Nicht nur heute, sondern schon vor einigen hundert Jahren. Reisen wir zurück ins Mittelalter. In eine Zeit, in der eine Infektionskrankheit schätzungsweise 25 Millionen Menschen in Europa das Leben kostete. Etwa ein Drittel der damaligen Bevölkerung. Eine der gravierendsten Pandemien der Menschheitsgeschichte.
Durch die Pest. die Pest, die im ausgehenden 14. Jahrhundert ganz Europa entvölkert hat. Und die hat hier auch gewütet natürlich, ne? Wurde hier auch eingeschleppt. Damals wusste man natürlich nicht, wie ist der Mechanismus, wie passiert das eigentlich. Hat auch diesen Zusammenhang nicht gehabt, dass es überhaupt Bakterien gibt. Die wurden erst Jahrhunderte später entdeckt. Es gab dann den Vektor, den Überträger. Das waren Flöhe, Rattenflöhe hauptsächlich. Das kannte man alles nicht. Das heißt, es kam über uns wie, oder damals gefühlt wie, na, es wurde oft ja als Strafe Gottes gesehen oder man wusste es nicht. Auf jeden Fall war es was ganz Archaisches, Apokalyptisches und hat auch hier wirklich ganz viele Menschenleben gekostet.
Bei der Pest war einer der wichtigsten Stellschrauben zur Eindämmung die Überträger selbst, die Flöhe. Die winzigen Tierchen, die das tödliche Bakterium von Ratte zu Mensch weitergaben. Und das funktionierte so. Eine saubere, hygienischere Umgebung bedeutete weniger Ratten. Weniger Ratten heißt weniger Flöhe und weniger Flöhe bedeuteten weniger Chancen für das Pestbakterium, sich auszubreiten.
Man hat aber zunehmend dann auch so Hygienekonzepte umgesetzt, die man schlicht nicht hatte. Man hat den Müll auf die Straßen geschmissen, das Abwasser wurde einfach entleert in die Gasse. Und das hat sich mit der Zeit, mit der Erkenntnis, dass offensichtlich irgendwelche Schadstoffe oder Organismen dafür irgendwie verantwortlich sein könnten, schon auch geändert. Das heißt, man hat Märkte kontrolliert, man hatte auch im Mittelalter so basale Hygienekonzepte schon irgendwie umgesetzt. Und das hat sich eigentlich mit jeder Iteration, mit jeder weiteren Krankheitswelle über die Jahrhunderte so fortgesetzt.
Wir halten fest, die Pest hängt eng mit hygienischen Bedingungen zusammen. Und glücklicherweise haben sich diese für uns Menschen verbessert. Übrigens, bestimmte Genvarianten sind in Mitteleuropa häufiger, weil Menschen ohne diese Varianten während der Pest oft nicht überlebt haben. Spuren dieser Pandemie finden wir also nicht nur in unseren Städten, sondern auch in unseren Genen. Aber bleiben wir beim Städtebau. Die Veränderungen durch die Pest sind bis heute sichtbar, auch hier in Berlin.
Man hat auch zum Beispiel 1708 vor den Toren der Stadt, auch als eigentlich die Pest, diese ganzen Pestwellen schon relativ am Abklingen waren, hat man damals aus Sorge, dass noch mal sowas kommen könnte, ein Pesthaus damals vor den Toren der Stadt gebaut. Da war damals die Reaktion oder das Einzige, was man eigentlich tun konnte, was man gemerkt hatte, was irgendwie ein bisschen die Sache einzudämmen vermag, ist, man isoliert Kranke in den Pestzeiten und markiert die Häuser und verbarrikadiert die. Und die Leute letztlich, denen konnte nicht wirklich geholfen werden. Die sind qualvoll verendet, muss man sagen, in der Mehrzahl. Und man hat gemerkt, dass man eben da aber durch räumliche Trennung irgendwie was tun konnte. Und so sind eben auch viele, auch in anderen europäischen Städten oder Metropolen, sind einfach Pestquartiere sozusagen außerhalb der Stadt entstanden, um hier eine gewisse Kontrolle ausüben zu können.
Der schwarze Tod, wie die Pest genannt wird, klingt weit weg, fast wie aus einer anderen Welt. Aber das Isolieren, das kennen wir auch. Masken tragen, Abstand halten, Quarantäne. Maßnahmen, die heute das Coronavirus eindämmen, waren schon vor Jahrhunderten das Mittel der Wahl gegen Seuchen.
Also man erinnert sich ja in den zu Covid-Zeiten auch an diese sehr typischen Bilder, auch gerade, also nicht nur aus dem europäischen Raum, aber aus China zum Beispiel auch oder aus den asiatischen Metropolen, wo eben vermummte Menschen dann rumgehen und irgendwie sind sonst keine Leute auf der Straße. Es wird quasi Desinfektionsmittel versprüht und wenn man jetzt den weiten Bogen schlägt und, glaube ich, dieses Kollektivgedächtnis hat von diesen Pestärzten, die damals im Mittelalter mit diesen wächsernen Umhängen und diesen Pestmasken durch die Straßen liefen, wo auch eben Kräuter verbrannt wurden, um die Luft zu reinigen, in Anführungszeichen. Da gibt es schon gewisse Parallelen.
Also wenn man zum Beispiel an diese Schnabelmasken denkt, die Pestärzte früher hatten, die waren mit so Kräutern und Essig, soweit ich weiß, gefüllt, weil man ja damals noch von einer falschen Übertragungstheorie ausgegangen ist. Mein Name ist Sina Haaf und ich bin als Ärztin in Weiterbildung im Vivantes-Institut für Hygiene und Umweltmedizin tätig.
Was Sina hier andeutet, ist eine frühere Vorstellung. Man glaubte, Krankheiten würden durch verfaulte Luft übertragen, also durch schlechte Gerüche, Verunreinigungen aus dem Boden oder Abwasser.
Aber daran sieht man, dass eben auch damals schon der Grundgedanke da war, so eine Barriere zu einer Erkrankung zu schaffen durch diese Masken.
Andere Zeit, andere Epidemie, gleicher Ort. 1730. Die Cholera erreicht Berlin.
Wenn ich jetzt so an Epidemien zurückdenke, die Berlin geprägt haben, also zum Beispiel nehmen wir mal die Cholera-Epidemie als Beispiel. Ja, da hat man festgestellt, wie unglaublich wichtig sauberes Trinkwasser ist. Und die Einführung von Kanalisationen und Abwasserentsorgung, das war wirklich ein Meilenstein im Infektionsschutz.
Was Sina hier schildert, sind Erkenntnisse, vor denen wir heute noch profitieren. Aber bis man soweit war, musste einiges passieren.
Da hat man irgendwann erkannt, in London tatsächlich, 1754, gab es einen Mediziner, der John Snow hieß. Und der hat zeigen können, offensichtlich um eine bestimmte Wasserpumpe rum in London gab es Ausbrüche der Cholera. Weil auch das war am Anfang völlig unklar. Leute wurden einfach krank. Dann hat man irgendwann gemerkt, das hat damit zu tun, dass das Wasser kontaminiert ist im weitesten Sinne. Und hat dann auch für Berliner Verhältnisse, könnte man so ein bisschen scherzen, ein bisschen untypisch, tatsächlich relativ zügig auch hier drauf reagiert und so Hygienekonzepte dann implementiert, dass man Abwasserkanalisationen quasi auch wirklich ausgebaut hat.
Für uns klingt das heute ganz normal. Abwasser, Kanalisation, sauberes Trinkwasser. Aber diese Dinge waren mal bahnbrechend. Medizinische Durchbrüche passieren eben nicht nur im Großen, beim Städtebau oder in Laboren, sondern auch im Kleinen, im Alltag, im Verhalten, bei der einfachsten Form von Hygiene.
Als man erkannt hat, wie wichtig Händewaschen ist. Ja, also für uns jetzt total banal, aber das ist damals ein echter Meilenstein gewesen. Das war Ignaz Semmelweis, der eben aufgezeigt hat, dass wenn man die Hände mit einer Desinfektionslösung wischt, dass die mütterliche Sterblichkeitsrate in der Geburtshilfe drastisch gesunken. Also der wurde dafür anfangs belächelt, aber das war so die erste systematische Desinfektionsmaßnahme quasi, die wirklich gewirkt hat. Später hat man dann angefangen, Instrumente zu desinfizieren, Wunden zu desinfizieren.
Kleiner Einschub. Wie wichtig Krankenhaushygiene ist, nicht nur im Kampf gegen Infektionskrankheiten, sondern vor allem zur Vorbeugung. Darüber haben wir schon in der ersten Staffel gesprochen. In Folge 5 haben Michaela und Elena von der Vivantes Hygiene einen Einblick in ihren Alltag gegeben.
Die Hygiene ist übersehen, aber tatsächlich eigentlich ohne Hygiene würde so ein Krankenhaus gar nicht funktionieren.
Präventionsarbeit, Aufklärungsarbeit, das ist unser tägliches Brot. Einfach weil ich glaube, dass den allermeisten Menschen, selbst durch Corona, ist es den meisten Menschen bewusst geworden, wie schnell sich eine Krankheit verbreiten kann. Man möchte nicht verantwortlich dafür sein, dass jemand noch kränker das Krankenhaus verlässt.
Nicht umsonst heißt es, Hygiene rettet Leben. Und das klappt nur, wenn wir Erregern keine Chance geben. Stichwort Keimfreiheit.
Also so ist dann die aseptische Medizin quasi entstanden. Und wenn man nochmal auf die Hände zurückkommt, dann wissen wir ja heute auch einfach, dass die Hände mit Überträger Nummer 1 für Infektionserkrankungen sind und dass eben das Händewaschen beziehungsweise im Krankenhaus ist es ja eher das Händedesinfizieren mit die wichtigste Maßnahme ist, um eben die Übertragung von Erregern zu unterbinden. Ich komme ja aus der Krankenhaushygiene. Bei uns geht es ja in erster Linie darum, Infektionen zu vermeiden beziehungsweise dann auch die Ausbreitung und Übertragung von Infektionen zu vermeiden. Deswegen haben wir in erster Linie eben auch mit Erkrankungen zu tun, die isolierpflichtig sind.
Zum Beispiel die Tuberkulose. Auch heute noch ist sie weltweit eine der häufigsten bakteriellen Infektionskrankheiten. Sie ist melde- und isolierungspflichtig.
Bei uns im Krankenhaus begegnet sie uns auch. Also wenn man den Verdacht hat auf zum Beispiel eine Tuberkulose, die ja doch eben auch eine sehr ansteckende Erkrankung mit Konsequenzen ist, dass man frühzeitig handelt und so eine Patienten, die eben einen Verdacht auf eine Tuberkulose haben oder wo sich der Verdacht dann auch bestätigt, die werden isoliert, also die werden in Einzelzimmern untergebracht. Da werden auch weitere bestimmte Schutzmaßnahmen getroffen. Also das Personal trägt eine besondere Schutzkleidung, wenn es diese Zimmer betritt. Allgemein ist wichtig, dass man die Basishygiene einhält, aber da eben nochmal ganz besonders intensiv, dass man auf die Desinfektionsmittel schaut.
Wie eben gehört, war die Händedesinfektion ein echter medizinischer Durchbruch. Und davon gab es in der Geschichte der Medizin einige.
Penicillin, Antibiotika, also haben Millionen von Leben gerettet. Und Impfstoffe natürlich, also von einer Pockenimpfung bis zu den mRNA-Impfstoffen.
Impfungen in dem Sinne, wie wir die verstehen, gibt es ja eigentlich schon mehrere Jahrhunderte. Also Edward Jenner und damals die ersten Pockenimpfungen sozusagen.
Das war vor über 225 Jahren, im Jahr 1796. Der britische Arzt Edward Jenner führte damals ein Experiment durch, das die Medizin für immer verändern sollte. Er steckte einen Jungen mit Kuhpocken an, um ihn vor Menschenpocken zu schützen. Seither gilt er als der Vater der Immunologie, als Begründer der modernen Impfung, als einer der Ersten, der verstanden hat, wie der Abwehrmechanismus unseres Körpers gegen Krankheitserreger funktionierte.
Und man sieht, dass quasi schon damals es auch Leute gab, die das kritisch gesehen haben. Zum Teil ist es, glaube ich, einfach eine Erklärungslücke vielleicht. Also gerade bei Covid, wenn wir das als Beispiel nehmen, da wurden Entwicklungen von Impfstoffen halt, glaube ich, für die Öffentlichkeit sehr schnell vorangetrieben, auch wenn das, muss man sagen, transparent und sauber gemacht wurde. Aber das hat, glaube ich, einfach so ein Unbehagen vielleicht befeuert in Leuten, die da eh vielleicht skeptisch sind oder skeptisch waren. Dann hat man immer auch diese Unheimlichkeit, dieses, es wird mir irgendwas verabreicht, ne? Das soll mich dann schützen. Unter Umständen auch eine neue Technologie oder also etwas, was irgendwie neu ist und vielleicht auch angstbesetzt ist. Also paradoxerweise mehr als die eigentliche Erkrankung oft.
Bei Impfstoffen hat sich einiges getan. Wer hätte gedacht, dass mRNA mal ein Wort wird, das jeder kennt?
Es ist natürlich was, wo wir generell auch als medizinische Community, glaube ich, wirklich die Geduld nicht verlieren dürfen, immer zu betonen, dass Impfungen sicher sind und dass sie Krankheitslasten verlässlich reduzieren, dass wir wirklich ein gutes System haben, auch eventuelle Nebenwirkungen oder Wirkungen, die irgendwie dann nicht vorteilhaft waren, aufzuspüren. Da gibt es wirklich auch ein sehr gutes System, gerade in den industrialisierten Ländern.
Wir in Deutschland haben den Luxus eines gut ausgestatteten Gesundheitssystems. Aber beim Impfen geht es um mehr. Impfgerechtigkeit heißt, global mitzudenken. Denn eine ungleiche Verteilung von Impfstoffen ist nicht nur eine soziale, gesundheitliche und wirtschaftliche Benachteiligung für ärmere Länder, sie ist auch ein globales Risiko. Je weniger die gesamte Welt geschützt ist, desto höher die Chance, dass neue, vielleicht gefährlichere Erreger entstehen.
Wir sind so vernetzt, wie wir es halt noch nie waren. Das sind Risikofaktoren für Pandemien, aber es ist eben, sind auch Vorteile, die wir eben zur Bekämpfung, Eindämmung von möglichen Pandemien nutzen können, weil wir sind noch nie so vernetzt global, wie wir es jetzt sind. Das muss man noch weiter ausbauen, um eben Gesundheit global zu denken und nicht nur lokal.
Globalisierung, Mobilität. Die Welt hat sich verändert, rasant und damit auch die Wege, wie sich Krankheiten ausbreiten. Vor allem Zoonosen, also Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen, nehmen zu.
Ein Beispiel, das West-Nil-Fieber. Ja, das wurde hier in Berlin schon vor etlichen Jahren bei Wildvögeln oder auch bei Zoovögeln nachgewiesen.
Das West-Nil-Fieber ist ein Erreger, der auch viral ist. Der wird auch über Mücken übertragen, über andere, über Culex-Mücken, also die auch hier heimisch sind tatsächlich, Culex pipiens vor allem. Und Culex pipiens brütet auch im Berliner Umland und auch in Berlin.
Wenn sich jetzt eine Mücke in Anführungszeichen ansteckt bei so einem Vogel, weil sie den Vogel eben sticht, ist es möglich, dass eine Mücke dann eben einen Menschen mit dem West-Nil-Fieber ansteckt, also quasi als Vektor für diesen Erreger fungiert. Und Übertragungen des West-Nil-Fiebers sind in Deutschland auch schon beschrieben worden.
Der Klimawandel beeinflusst also die Routen von Zugvögeln erheblich. Viele Arten ändern ihre traditionellen Zugwege, da sich die klimatischen Bedingungen verändern.
Es gibt auch interessante Projekte, auch vom Max-Planck-Institut zum Beispiel, die mit Vögeln telemetriert werden, dass sich eben relativ große Vogelzugrouten innerhalb Europas mit der Erwärmung des Klimas auch geändert haben. Dass Vögel auch, die früher eigentlich, sage ich mal, über die östliche Mittelmeerroute, über die Levante, dann zum Beispiel nach Nordafrika gezogen sind, um dort zu überwintern, dass wir das teils gar nicht mehr sehen, sondern die Vögel bleiben eigentlich in Europa und ziehen auch gerne mal hier in Berlin vorbei zum Beispiel.
Und so kommt es dann oft zur Übertragung. Die Vögel bringen die Viren mit. Diese kleinen Überträger, die Stechmücken, stechen erst die Vögel, dann uns Menschen. Und so werden wir krank.
Also da haben wir tatsächlich auch bei Vivantes schon etliche Fälle gehabt davon. Das sind alles kleine Ausbrüche. Das ist mit Sicherheit auch kein epidemisches Geschehen, was wir da zu erwarten haben, weil das doch relativ kleine Fallzahlen sind.
Warum das West-Nil-Fieber nicht zu einer Epidemie wird, liegt vor allem daran, dass der Erreger nicht so einfach von Mensch zu Mensch übertragen werden kann.
Dann müsste der Mensch, wenn der Virus im Blut hat, nochmal von so einer Vektormücke gestochen werden und die müsste das dann wieder einem anderen Menschen übertragen. Also die Glieder der Kette, das sind viel mehr Schritte, die sozusagen auch, ich sag mal in Anführungszeichen, klappen müssen für eine erfolgreiche Übertragung. Aber das ist in den großen Fallzahlen einfach nicht wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall so, dass wir mehr Erkrankungen jetzt sehen, die klimatisch eigentlich für uns mit anderen Gegenden assoziiert sind. Und das wird definitiv zunehmen.
Einfach gesagt, tropische Krankheiten, mit denen wir hier sonst wenig zu tun haben, können so plötzlich auch bei uns auftauchen.
Also das beste Mittel gegen Tropenerkrankungen ist ein ordentlicher, harter Winter. Und genau den haben wir oft gar nicht mehr so in der Form.
Das bedeutet, viele dieser Organismen überdauern länger oder sind schon im Frühjahr wieder aktiv. So haben sie einfach mehr Zeit, sich zu verbreiten und möglicherweise auch uns zu infizieren.
Also es gibt so ein paar Rahmenbedingungen, die sich einfach ändern. Was sich wirklich sehr ändert, und das konnte man die letzten Jahrzehnte schon gut nachvollziehen, sind durch den Trend hin zu der, also dass die globale Mitteltemperatur wirklich ansteigt, nicht linear, aber sie steigt unbezweifelbar an, dass ökologische Nischen für bestimmte Überträgerorganismen, also diese Vektoren, von denen ich vorhin schon sprach, deutlich breiter und bequemer werden.
Schauen wir uns das doch mal im Detail an. Beispiel Denguefieber.
Denguefieber ist ganz klassisch eigentlich eine Erkrankung, die assoziieren wir mit den Tropen oder mindestens mit den Subtropen. Das ist eine Erkrankung, die eigentlich vor einigen Jahrzehnten haben wir die ausschließlich in Südostasien gesehen. Und die wird übertragen von Tigermücken, nennen die sich. Und diese Tigermücken, Aedes heißt die Gattung, das sind auch Kulturfolger, also die fühlen sich bei Menschen wohl. Aber früher war das wirklich strikt tropisch. Und wir sehen, dass einfach diese globale Mitteltemperatur, die sich in den kältesten Monaten für diese Aedes-Spezies um die 10 Grad befinden muss, damit die überleben den Winter, dass sich das quasi vom Äquator in beide Halbkugeln, also in beide Richtungen, stetig wegbewegt. Also der ökologische Korridor, wo die klarkommen können, wird einfach immer größer. Wir haben jetzt auch schon Aedes in Berlin gesehen. Das heißt, dass wir eine deutliche Zunahme auch dieser Erkrankungen erwarten können, perspektivisch. Bei Dengue etc. sind wir noch nicht so weit. Also nur weil es den Überträgerorganismus gibt, heißt es ja nicht automatisch, es gibt auch die Erkrankung. Aber perspektivisch müssen wir uns darauf einrichten, dass wir mehr dieser Erkrankungen hier auch sehen werden. Und die sehen wir auch.
Stell dir vor, du kommst aus dem Urlaub zurück. Klar, dann denkst du vielleicht an eine Tropenkrankheit. Aber was, wenn du nie verreist bist?
Wir müssen dran denken, dass wir, wenn wir Leute sehen, die jetzt vielleicht nicht in den Tropen waren, aber komische oder ungewöhnliche Symptome uns bieten, dass wir eben dran denken. Das könnte zum Beispiel Westnil sein, das könnte eine andere Erkrankung sein.
Nicht nur die Umwelt, auch die soziale Lage ist ein Beschleuniger für Infektionskrankheiten. Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft. Ein Satz, der dem deutschen Arzt Rudolf Virchow zugeschrieben wird, erinnert uns daran, wie eng Medizin und Gesellschaft und Umwelt miteinander verbunden sind.
Also man merkt, dass ganz viele Erkrankungen schlicht auch eigentlich Metaphänomene sind von Armut oder von Elend oder auch von einfach schlechten hygienischen Bedingungen. Also natürlich ist da immer, wenn irgendwo Konflikte sind, wenn Krieg ist, wenn Fluchtbewegungen da sind, sind Erkrankungen immer mit auch irgendwo dabei oder profitieren davon, ne? Weil auch Impfprogramme oft dann natürlich nicht mehr verfolgt werden können, weil wenn die Stadt eben in Trümmern liegt, dann hat man meistens nicht Impfprogramme als ersten Punkt im Kopf. Das ist einfach so und das merken wir definitiv auch. Also wir haben ja gerade auch durch den Konflikt in der Ukraine viele Menschen, die natürlich Schutz brauchen, Schutz suchen. Auch hier viele Erkrankungen, die wir dann sehen. Da muss man auch drauf reagieren und sich überlegen, wie kann man den Leuten, die das dann brauchen, auch entsprechend Hilfe zukommen lassen. Also wie gibt es da Strukturen, die man neu schaffen muss? Gibt es da Angebote, die man vielleicht auch ein bisschen aktiver anbieten muss?
Oder wir greifen auf Strukturen zurück, die es bereits gibt. Künstliche Intelligenz.
Hey humans, I am the AI, your almighty creator.
KI kann helfen, auch bei Krankheiten, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass sie irgendwann zur Bedrohung für uns werden können. In der zweiten Staffel hat Ferdinand das folgendermaßen erklärt.
Die größte Herausforderung für die menschliche Gesundheit, sagt die WHO, in der Zukunft sind die Folgen des Klimawandels. Da werden wir ein Problem kriegen. Erkrankungen, die wir vorher gar nicht kannten. Wie sich das alles auswirkt, ist schwer zu prognostizieren. Aber KI könnte einen Beitrag leisten, weil sie zum Beispiel früher erkennt, welche Probleme es gibt. Und dann könnte man früher darauf reagieren.
Bis es soweit ist, hilft vor allem eins: offen über Krankheiten zu sprechen. Und zwar die Krankheiten, die wir schon kennen. Zum Beispiel HIV. Du kennst bestimmt auch noch den bekannten Slogan aus den 80ern.
Gib AIDS keine Chance.
Also ich glaube, ein Dauerbrenner ist nach wie vor HIV. Natürlich gibt es in Berlin eine große Community HIV-positiver Menschen. Es gibt aber auch viele Menschen, die vielleicht positiv sind, das nicht wissen. Es gibt immer noch viel Unverständnis, was ja auch teilweise heutzutage so ein bisschen politisiert wird, oder also auch alles, was mit, sag ich mal, Queerness oder auch irgendwie Gendergerechtigkeit zu tun hat, ist leider ja auch so in die Mühlen der Politik etwas geraten. Das macht auch Informationen oder Aufklärung schwerer, habe ich das Gefühl insgesamt. Das Einzige, was wir wirklich auch haben als, sag ich mal, gutes Mittel gegen Neuinfektionen oder gegen Leiden, ist wirklich Transparenz, Aufklärung, und da müssen wir auch immer dabei sein. Es gibt aber auch Bestrebungen, Tests zum Beispiel niedrigschwelliger anzubieten. Da sind wir gefragt als Fachleute, dass wir einfach da auch das nach draußen tragen. Man kann da was machen, ne? Man kann sich testen lassen. Komm zu uns und wir machen das.
Kampagnen sorgen für Aufmerksamkeit und können dabei helfen. Aber sind wir heute wirklich schon genug informiert? Oder brauchen wir weiterhin Aktionen wie Deutschland sucht den Impfpass, weil Aufklärung eben nie aufhört?
Allgemein Gesundheitsaufklärung natürlich, das beginnt am besten schon in der Schule. Also dass es ein Thema ist, sieht man auf jeden Fall auch an dem Beispiel Masern. Ja, Masern tritt in kleineren, mittleren Ausbrüchen überall auf der Welt immer mal wieder auf. Das liegt zum Teil eben auch daran, dass die Immunität dann nicht gegeben ist, weil zum Beispiel Schutzimpfungen nicht wahrgenommen werden. Es gab ja jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit auch eine Kampagne, beziehungsweise es gab Informationen seitens der Kringo zum Thema Polio, weil es eben Nachweise im Abwasser gab, und alle Personen wurden dann auch nochmal dazu aufgerufen. Es gab Informationsblätter, dass man seinen Impfstatus überprüft und schaut, dass dieser vollständig ist, und davon brauchen wir definitiv noch mehr.
Auch wenn vielleicht nicht immer bekannt, haben wir heute Schutzmaßnahmen gegen viele Krankheiten. Aber was wäre rein spekulativ, wenn plötzlich eine neue Pandemie ausbricht? Oder ist die Frage längst nicht mehr ob, sondern wann? Können wir uns überhaupt vorbereiten auf eine Krankheit, die wir noch gar nicht kennen? Und vielleicht noch wichtiger, mit welcher Haltung blicken wir in diese ungewisse Zukunft?
Angst ist nie ein gutes Rezept. Ich glaube, so aufmerksames Interesse ist tatsächlich schlau. Also wir haben das Glück, wir leben privilegiert in einem der reichsten Länder der Erde. Wir sehen auch, was anderswo passiert, und wir haben durchaus auch die Möglichkeit, uns vorzubereiten. Also gerade zum Beispiel zu schauen, dass wir Siedlungen so bauen oder so konstruieren, dass hier möglichst wenig Brutstätten oder Rückzugsmöglichkeiten für bestimmte Stechmückenarten zum Beispiel entstehen. Also ich glaube, wir können theoretisch auch ganz viel vorgreifen und uns anpassen. Wie gut es dann wirklich klappt, ist eine andere Sache natürlich. Aber ich denke, ja, mit Angst kommen wir ja nie weit.
Ein interessanter Aspekt ist hier, und das gab es ja schon vor Hunderten von Jahren, dass man oft ein ähnliches Muster hat, gerade wenn neue Erkrankungen auftreten. Es gibt Angst, es gibt Verschwörungstheorien. Dann bekommen wir aber irgendwann Daten und man merkt, dass eben öffentliche Gesundheitsmaßnahmen wirken, und dann kommt die Wissenschaft. Und das ist so ein Muster, was man eigentlich genau umkehren sollte, beziehungsweise parallel schauen muss, dass man eben diese Irrtümer durch gute Kommunikation vermeidet beziehungsweise eingrenzt, weil wichtig ist natürlich auch, die einzelnen Menschen müssen gut informiert sein, damit sie wissen, was sie tun können, womit sie sich schützen können. Ja, das ist schon fast eine gesellschaftliche Frage natürlich. Man muss auch immer gucken, was macht das denn mit uns als Gesellschaft? Also wie gehen wir miteinander um? Sind wir solidarisch miteinander? Sind wir offen miteinander? Nehmen wir Rücksicht aufeinander? Das sind auch Aspekte, die man nicht vernachlässigen sollte und die halt gefördert werden müssen.
Wir sollten uns nicht darauf ausruhen, dass wir hier so ein gutes Gesundheitssystem haben. Aber wir können auch projizieren, was in der Zukunft stattfindet. Und ich glaube, wir können auch ganz vielen Dingen wirklich ja so vorbereitend entgegentreten. Auch da kann man hoffen, dass wir vielleicht aus der letzten Pandemie durchaus lernen konnten als Gesellschaft.
Kleiner Wortwitz zum Abschluss. War es ansteckend? Natürlich nicht im virologischen Sinn, sondern rein informativ. In der langen Geschichte der Menschheit gab es kaum etwas, das unsere Welt so grundlegend verändert hat wie die Ausbrüche tödlicher Krankheiten. Epidemien haben Grenzen verschoben, Gesellschaften umgeformt und uns gezeigt, wie verbunden wir sind. Und was machen die winzigen Keime und Erreger? Sie verhalten sich wie unsichtbare Architekten. Sie gestalten Städte, Systeme und unser Verhalten. Es entstehen Krankheitswellen, die Kontinente überqueren. Doch diese waren nicht nur medizinische Phänomene. Sie waren auch Wendepunkte für politische, wirtschaftliche und soziale Veränderungen. Ob Cholera im 19. Jahrhundert oder Corona im Supermarkt mit Plexiglasscheibe und Abstandslinien, die Bilder ähneln sich. Isolation, Vorsicht, Solidarität. Und genau deshalb ist der Blick zurück auch gleichzeitig ein Blick in die Zukunft. Denn die Zukunft der Seuchen ist auch die Zukunft der Welt. Das war die zweite Folge der dritten Staffel von Echt krank. In der nächsten Episode nehmen wir euch mit ins Haus des Lebens, ein Hospiz, in dem nicht der Tod im Mittelpunkt steht, sondern das Leben, das noch bleibt mit all seinen Wünschen, Ritualen und besonderen Momenten. Vielen Dank an alle unsere GesprächspartnerInnen. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Echt krank ist eine Produktion von Vivantes in Kooperation mit UVA, Soundpool Studio und Maniac Studios. Ich bin Nelly Thalbach. Tschüss und bis zur nächsten Folge.